Willkommen bei einer neuen Episode von Brand Talk. Für alle, die Marke fasziniert und Marken führen. Ich bin Harald Sturm. Entdecken Sie mit mir, was Marken wirklich bringt. Denn das Verhalten einer Marke verrät ihre wahre Identität. Heute bei mir, ich freue mich sehr, live aus Köln dabei, Robert Steffen. Hallo Robert, grüß dich.
Ich grüße dich aus dem wunderschönen Köln, wobei man sagen muss, so ein Herbstwetter, wo wir es gerade jetzt aufzeichnen, der gibt sich genauso stürmisch und sonnig wie eh und je. Deswegen sitzen wir jetzt hier muggelig und können schön Podcast aufnehmen.
Genau, beim Sturm Harald zu sitzen, wenn stürmisch draußen ist, gibt ja jedenfalls nichts Besseres.
Da war ich zu langsam, vom Wortwitz her.
Ein bisschen stürmische Zeiten haben wir ja auch und deswegen freue ich mich, dich heute bei mir im Podcast zu haben, weil du Experte bist und wirklich dich lange, lange Zeit damit beschäftigst, mit klaren Botschaften. Und ich glaube, je klarer die Botschaft in stürmischen Zeiten ist, desto easier ist es to understand und über das will ich mit dir heute sprechen. Willst du unseren Hörern vielleicht noch in so irgendwie 60 Sekunden noch zwei, drei Dinge über dich erzählen?
Also wenn es um meine Botschaft geht, dann brauche ich vielleicht 90 Sekunden und zwar geht es darum, dass meine beiden Opas mich maximal geprägt haben, beides Pastoren. Und der eine war Pastor in der Sowjetunion, deutscher Pastor. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass die KGB sehr viel Einfluss haben wollte auf diese Kirche. Und das wollte er nicht. Er ist ein großer Fan davon, dass Kirche und Staat getrennt bleibt. Und das hat ihn dazu gebracht, dass er viel verhört worden ist, viel herausgefordert worden ist und irgendwann bis zu 12 Jahren Knast verdonnert wurde. Immer in so Zyklen, also mal 2 Jahre, mal 3 Jahre, mal 5 Jahre. Und ich kann mich erinnern, wie viel er darüber erzählt hat, natürlich, als wir dann in Deutschland waren und er gesagt hat, hey, Robert, deine Werte für das, was du stehst, deine Botschaft, das muss wie ein Leuchtturm felsenfest stehen. Völlig egal, welche Herausforderungen drumherum stehen. Und wir hatten immer diese Geschichten, ich meine, er hat mich auch traumatisiert, also er musste immer wieder das reflektieren. Und als Kind und Jugendlicher das immer wieder zu hören, was es bedeutet, für seine Werte einzustehen, egal in welchem System, egal in welchem Sturm, egal in welchen Herausforderungen du bist, das hat mich sehr geprägt. Und mein zweiter Opa, das ist so ein leidenschaftlicher Storyteller. Ich kann mich noch genau erinnern, wie der als Kind seine Predigten ausgearbeitet hat und dann immer wieder vor der Kamera sogar geübt hat, damit er rhetorisch gut funktioniert. Er hat ein Buch geschrieben mit über 752 Stories drin, weil er gesagt hat, hey, Stories ist richtig cool. Kurzum, er war so einer, der sehr beliebt war als Prediger, weil er einfach sehr gut kommunizieren konnte. Und das sind die zwei Prägungen, die mich heute auch extrem prägen. Das eine ist, Unternehmen und Experten dahin zu begleiten, ihre Identität, ihre Klarheit, ihre Botschaft zu finden und in Zeiten von Sturm auch durchzuhalten. Und das andere ist dann, diese zu kommunizieren. Finde, was du stehst und kommuniziere das tagtäglich. Und ich habe auch ein bisschen gebraucht, um dieses Erbe zu verstehen. Habe Theologie studiert, Wirtschaftspsychologie, eine Weltreise gemacht, voll auf der Suche. Und irgendwann kam eine Dame zu mir und hat gesagt, Robert, ich möchte gerne so sprechen wie du auf der Bühne. Und ich in meiner Naivität, ja, dann mach doch. Und hat sie mich angegrinst und gesagt, so leicht ist das nicht. Und dann habe ich verstanden, dass mein Thema sein wird, bis zum Rest des Lebens Menschen zu begleiten, ihre Botschaft zu finden und diese zu kommunizieren. Und das mache ich heute für Companies wie Siemens, Idealo, aber auch für TEDx, TEDx-Formate und bin sehr, sehr dankbar, meine Berufung gefunden zu haben.
Ja, die Berufung ist das Kernwort, ja. Das ist ja auch der Ruf drinnen, was ruft uns. Und das eint uns ja. Mich treibt ja auch nichts mehr an, als wie die Identität. Es ist eine Journey. Und ich habe eine etwas andere Geschichte, aber interessanterweise gibt es zu mir auch einen Russlandbezug, ja. Und ja, man kann das ja mal erzählen, ne? Also das ist so, mein Großvater war in Stalingrad bei der Kesselschlacht in Gefangenschaft gekommen, ja. Und er konnte dann dort ausbrechen und ist ein Jahr zu Fuß, Step by Step, ja, so quasi vom Bauernhof zu Bauernhof rübergekommen, ja. Und er hat es nur deswegen überlebt, so in seinen Geschichten. Und er war komplett traumatisiert, ja, weil er gesagt hat, Austria. Ich glaube, als Deutscher hättest du schwieriger überlebt, durchzukommen, ja. Und als dann er herüben war und dann ist meine Mutter auf die Welt gekommen, ja. Und bei mich hat sich irgendwie so dieser Kreis geschlossen, als ich vor über 10 Jahren meine Frau kennenlernte beim Skifahren in Österreich, in Zell am See. Und dann war da nichts mit Deutsch, weil ich dachte mir, die ist es jetzt. Und dann war es eine Russin. Das ist auch irgendwie für mich so eine Geschichte sozusagen, das hat auch etwas mit Identität zu tun. Für mich hat sich da auch irgendwo so ein Kreis geschlossen, dass das irgendwie, keine Ahnung, so stimmig sein muss. Ja? Also ein Kreis sich zu schließen, damals zu dieser Zeit auch so diese Themen wie, Ich hatte 2004 ein Burnout, wo ich eigentlich einen tollen Job hatte, viel Geld verdiente, aber diese Rahmenbedingungen drumherum nicht das waren. Und ich glaube, das ist ja so das Schwierigste, bei der Identität zu finden, vor allem sozusagen als Single-Person. Was ist wirklich dein Ding? Und eigentlich dann dieses sich selbst zu suchen, ist ja wie eine Reise durch, so like Journey Home. Weil diese Journey-Home-Geschichte ist auch so eine Sache, wo ich einfach sage, was ist denn die Bestimmung? Es gibt ja auch ein bisschen mehr als nur einen Job. Und wenn ich diesen inneren Ruf folge, ist er nicht so leicht zu hören. Und da habe ich eh so für mich so eine Frage an dich, wie du das wahrnimmst. Ich habe ja für mich so verstanden in dieser Zeit, eigentlich sind wir erzogen durch das schulische System auch sehr auf Mangel. Das fehlt dir, kaum jemand sieht die Talente in dir, wenn du vor allem ein bisschen sozusagen ein bisschen out of the norm bist, so gefühlt. Ja. Inwieweit spielt diese Mangelerziehung, da bist du nicht gut genug, da bist du nicht gut genug, inwieweit spielt das eine Rolle, dass man sich überhaupt seinen eigenen Ruf, wenn man ihn vielleicht schon auch gesehen, gehört und fühlt, dass man sich das auch zutraut?
Deine Geschichte finde ich großartig, deswegen lass mich da noch da kurz ansetzen. Es gibt aus meiner Sicht eine riesen Lüge, warum viele ihre Berufung und ihren Ruf nicht finden und wenn wir im Business-Kontext sprechen, ihre Positionierung nicht finden. Mhm. Weil wir sind ein Stück weit aus meiner Sicht emotional verwirrt, weil wir glauben, dass wir werden es ja schon fühlen. Wir werden unsere Identität fühlen, ich werde meine Positionierung fühlen. Und das wird dann irgendwann kommen und wenn ich dann so mit Experten spreche, wenn ich dann aber auch eine Keynote entwickle mit jemandem und dann strategisch dran gehen möchte, nee, Robert, ich werde das schon fühlen, welche Botschaft ich habe. Es gibt einen Satz, den ich ganz fatal finde und die Frage heißt, die sich viele Menschen stellen, was hat das Leben für einen Sinn? Dann sage ich immer, gar keinen. Das Leben hat gar keinen Sinn. Du musst dem Leben einen Sinn geben. Und das ist aus meiner Sicht einer der größten Schlüssel und dann komme ich ganz zu deiner Frage hin zurück. Eine gute Positionierung aus meiner Sicht beginnt damit, dass du anfängst, deinem Leben, deiner Firma, deinem Weg hinzugehen und zu sagen, so, und diesem Weg gebe ich jetzt diesen Purpose, diese Berufung, das gebe ich dem jetzt, das mache ich jetzt, ich bestimme das. Jetzt gebe ich aber schon hin und sage, okay, ich würde das nicht aus dem Blauen bestimmen, es gibt Parameter und da kommt natürlich so ein Coach wie du oder ich dazu oder ein Sparringspartner. Also es gibt schon sehr, sehr gute Elemente, um herauszuarbeiten, zu sagen, okay, aus all den Facetten, die dich ausmachen, lass uns mal wirklich dann die Essenz finden und dann zu sagen, ist das nicht ein Angebot, dass du sagst, ich entscheide mich dafür und werde das jetzt tun, weil, wenn, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine Positionierung, mal immer wieder wird sie im Sturm auch herausgefordert und ich frage mich so, bin ich wirklich Kommunikationstrainer oder schlummert da noch irgendwas anderes drin? Und wenn ich dieser Emotion immer hinterhergehe, dann komme ich in ein Loch, welches nie einen Boden hat. Und dann gehe ich immer rational hin und sage, nein, das ist meine Positionierung aus den und den und den Argumenten, die ich mir erarbeitet habe. Meine Geschichte meiner Opas zum Beispiel. Da gibt es auch viele Argumente, viele Punkte. Das sind meine Parameter. Und ich sage, aus diesen Parametern habe ich meinem Leben diesen Sinn gegeben. Auch wenn ich mal in ganz wenigen Sekunden meines Berufslebens das Gefühl habe, macht das überhaupt Sinn, was ich hier tue? Und deswegen, ich möchte allen da draußen, allen Zuhörern maximal ermutigen, nicht zu warten, wann gibt das Leben mir einen Sinn und erleuchtet mich und wann gibt mein Business mir einen Sinn. Du gibst dem Business und du gibst deinem Leben einen Sinn.
Ja, also das ist super interessant, weil zum Beispiel im Jahr 2009 ist sehr unerwartet mein Vater verstorben. Heute wird es irgendwie persönlich mit dir. Finde ich gut.
Ja. Passiert mir öfter.
Ja, auch. Finde ich cool. Ja. Das war wirklich ein Schock. 74 Tage ratzfatz, noch nie krank gewesen, 64 Jahre Kiste. Er hat gesagt, jetzt muss ich warten. Ich sitze quasi vor der Tür des Sterbens und weiß nicht genau, wann ich darüber gehen werde. Also er ist quasi 74 Tage im Wartezimmer gesessen und danach habe ich mir schon ein paar so diese Sinnfragen auch gestellt. Ich habe für mich da so einen Weg gefunden, wo ich mich dann gefragt habe, ich war damals 39 und mit 40 kamen mir ein paar Fragen. Vielleicht können wir das auch diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Ja. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt mit 40, was kann ich heute beginnen, was ich mit 80 aufhören will?
Was kann ich heute beginnen, was ich mit 80 aufhören will?
Mhm. Das war die Frage Nummer 1. Die Frage Nummer 2 war, was aus meiner Erfahrung liebe ich so sehr, was ich unbedingt bis 80 machen will?
Die Frage finde ich stärker. Ja? Die Frage finde ich stärker.
Mhm. Ja, machen will, nämlich was nehme ich mit in die Zukunft? Also was triggert mich, was will ich nie hergeben? Und die dritte Frage war für mich, gibt es in meiner Kindheit, also in den ersten 6, 7 Jahren, Themen, wo es hier eine Verbindung gibt?
Absolut.
Und die habe ich auch gefunden. Weißt du, was ich gemacht habe als so 4-, 5-, 6-Jähriger mit meinem Nachbarn, der war 2 Jahre älter als wie ich?
Lass mich raten, Walkie-Talkie, ihr habt Radio gemacht, nein.
Nein. Wir sind vor der Klotze gesessen und haben uns Werbung angeguckt. Wir haben Werbung erraten getan, also wieso der Werbespot war und wer als erstes das Produkt kannte.
Mega.
Und er ist in der Grafik gelandet und ich bei den Medien.
Das ist ein schönes Beispiel, Harald, dafür, das, was ich vorhin gesagt habe, bekräftigt das sehr, sehr schön, weil Steve Jobs hat das mal sehr schön gesagt, du kannst das Leben nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. Und das ist etwas, deswegen, was wir machen ja hier keinen Videopodcast, aber ich habe immer einen roten Faden um meinen oder so ein rotes Lederband um mein Handgelenk, weil ich ein absoluter Verfechter bin dafür, dein Leben hat einen roten Faden, der sich da durchzieht. Und so bald und so schnell wie möglich, wenn du diesen roten Faden findest, was dich eigentlich schon seit Ewigkeiten treibt, dann kannst du auch schnell einen roten Faden in die Zukunft entwickeln. Deswegen finde ich deine Fragen sehr gelungen, vor allem die zweite. Die erste würde ich anders stellen, aber die zweite, so dieses, was ist das eigentlich, was mich bis jetzt geprägt hat? Ich kann da gerne noch einen Impuls dazugeben aus meiner Arbeit. Wir sind ja die Summe unserer Erlebnisse und vor allem prägen uns die besonders schönen oder die besonders herausfordernden Erlebnisse. Da haben wir auch so die sogenannten Glaubenssätze entwickelt. Ganz simples Beispiel. Ein guter Bekannter von mir hilft heute Drogenabhängigen klarzukommen mit ihren Drogen und da rauszukommen, weil er selbst voll drogenabhängig war. So, und er kennt das. Er hat seine Familie verloren, er hat seinen Job verloren, er hat sein Haus verloren, ist dann rausgekommen aus diesem Drogensumpf und hat alles wieder zurückgeholt. Große Comeback-Story. Richtig cool. Und diese Emotionalität, wenn er einen Drogenabhängigen sieht, der sein Herz ist so viel größer als das von meinem, weil er einfach das erlebt hat. Und ich nenne das immer so ein bisschen so dieses from pain to purpose. Purpose heißt ja, was ist der Sinn und Zweck, warum ich hier bin. Ganz oft, das muss nicht immer sein, aber ganz oft in meiner Arbeit erlebe ich schon, dass jemand in irgendeiner Art und Weise einen Schmerzpunkt in seinem Leben erlebt hat und ganz oft dann eine Expertise, eine Leidenschaft, eine hohe Sensibilität für dieses Thema entwickelt hat. Ich gebe dir ein simples Beispiel, eine Freundin von mir, ihr Zuhause war einfach nicht wirklich ihr Zuhause. Das Thema Family, das gab es einfach bei ihr nicht. Im Gegenteil, es war sehr, sehr zerrüttet. Das ist jetzt nicht so platt, so nach dem Motto, ja, jetzt wird sie leidenschaftliche Mutter. Nee, so einfach ist es nicht. Aber irgendwie hat sie sich total schon seit Kind auf für Hotels interessiert. Und dann ist sie nach Sydney gegangen und hat dort studiert. Hotelmanagement. Und diese Idee davon, Menschen, die auf der Reise sind, ein Stück weit für ein paar Tage ein Zuhause zu geben, war total in ihrer Identität. Das war total spannend. Also das heißt, dann zu verbinden, zu sagen, und sie ist bis heute ziemlich erfolgreich in der Hotellerie, weil sie aber mit diesem inneren Thema da reingeht und sagt, ich weiß, was es bedeutet, wenn du ein Zuhause suchst. Ich möchte alles dafür sorgen, egal wo ich arbeite, dass Hotels ein Stück weit ein Zuhause abbilden können. Das ist etwas, das prägt meine Arbeit, das liebe ich, diesen roten Faden zu finden. Und dann kannst du natürlich sagen, okay, wir arbeiten die Geschichte und dann triffst du die Entscheidung und sagst, okay, ich bringe die zwei Dinge zusammen und das ist der Sinn meines Lebens.
Ja, ist cool, ja. Du verwendest ja in deinen sozialen Netzwerken, in deinen Profilen verwendest du ja das Wort merkwürdig. Wann ist denn jemand merkwürdig? Oder noch eine Ergänzungsfrage, was hält Menschen zurück, tatsächlich merkwürdig zu sein?
Das war spannend. Ich habe das Wort merkwürdig vor Jahren mal gehört. Also ich meine, das ist ein deutsches Wort, oder nutzen wir ja. Eigentlich ist das nicht so positiv konnotiert. Also Leute sagen, wollen nicht merkwürdig sein. Vielleicht hat es der Vater oder die Mutter mal gesagt, mach das nicht, was werden die Nachbarn sagen, etc. etc. Da kommen wir nämlich schon so langsam zur Antwort. Und ich habe dann im Rahmen meiner Public Speaking Ausbildungen, die ich immer wieder anbiete, habe ich gesagt, okay, ich habe dieses Wort, werde sichtbar. Also ich habe viele Werbung bekommen auf LinkedIn und überall, so dieses werde sichtbar. Und dann dachte ich, irgendwie ist das ja schon total ausgelutscht, werde sichtbar. Weil wer jetzt nicht sichtbar ist, wer nicht auf Social Media, wer nicht, weiß ich was, in der Zeitung oder wo auch immer er Marketing macht, wer nicht Marketing macht, hat eh schon verloren. Also das Thema ist ja nicht mehr Sichtbarkeit. Und dann hat sich dieser Gedanke bei mir entwickelt, in einer Welt, wo alle sichtbar sind, musst du merkwürdig werden. Alle kommunizieren und keiner behält es. Wie viel Werbung ich sehe und ich behalte mir nichts. Ich weiß gar nicht, um was es ging. Dieser Mensch flutscht einfach durch mein Gehirn, da passiert nichts. Und deswegen ist für mich jemand merkwürdig, wenn er eine Botschaft hat oder etwas präsentiert, was das merkenswürdig ist. Also ganz alter Sprachgebrauch. Und das kann ich dir gar nicht beantworten, wann ist jemand merkwürdig, weil das spüren wir einfach. Also jeder ist unterschiedlich merkwürdig. Es kann was Äußerliches sein. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich weiß nicht, kennt ihr die Werbung im Radio Seitenbacher? Ich weiß nicht, ob es in Österreich
oder Deutschland. Also ich lebe ja direkt an der Grenze, deswegen höre ich bayerische Sender und man kennt Seitenbacher Müsli bei uns auch. Ja.
In Deutschland gibt es ein Müsli von Seitenbacher für die österreichischen Hörer, die das nicht kennen. Man muss schon sagen, es ist kurz Vergewaltigung, weil diese Werbung ist, glaube ich, 15 Sekunden lang und er sagt, glaube ich, gefühlt 20 Mal Seitenbacher, Seitenbacher. Also immer wieder diese Wiederholung und es nervt tierisch, aber es bleibt im Kopf.
Und ich möchte hier ergänzen, es ist gesprochen.
Ja.
Es ist nicht visuell.
Ja, genau. Und jetzt kommt der Punkt, wann ist jemand merkwürdig? Merkwürdig ist jemand, wenn er in irgendeiner Art und Weise einen Impuls setzen kann, wo Menschen sich das merken. Und wie gesagt, es kann visuell sein, es kann sprachlich sein, es kann beim Auftritt sein auf einer Bühne, es kann, wenn wir jetzt im Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd, also Slogans, Donald Trump in seiner Art ist absolut merkwürdig. Und deswegen bin ich da ein riesen Fan. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, authentisch merkwürdig. Was ich oft erlebe, ist, dass Leute sagen, okay, ich will auffallen um jeden Preis. Ich ziehe mir jetzt ein orangen Jackett an. So ein hässliches, komplett orangen, schlechte Qualität, damit ich unter allen grauen und schwarzen Anzügen einfach auffalle. Und da merken, fragen die sich und sagen, Robert, ich habe jetzt einen orangen Anzug getragen und keiner will mit mir reden. Sag ich ja, weil es nicht authentisch ist. Weil wir spüren, ob jemand authentisch ist. Wenn du dir Karl Lagerfeld anschaust, dieser Mann war einfach an der Figur her wahnsinnig merkwürdig, aber wahnsinnig stimmig. Selbst seine Arroganz. Und hier, ich war vor kurzem wieder in Wien. Ich liebe ja Wien. Ich sage immer, Wien ist immer meine heimliche Affäre. Wenn ich keinen Bock mehr auf Köln habe, dann fahre ich nach Wien. Also ich flirte mit meiner Frau lange schon, ob ich nicht mal nach Wien auswandere sozusagen. Und da ist für mich hier Falco. Ja. Ein wunderbares Beispiel. Ich war auch im New Musical vor kurzem, wo es das noch gab in Wien. Wunderbares Beispiel von Merkwürdigkeit. Und diese Merkwürdigkeit von Sprache, von Stil, von Kleidung hat ihn bis in die amerikanischen Charts gebracht. Und deswegen in der Hinsicht, warum sind wir nicht so gerne merkwürdig? Natürlich, weil es schmerzhaft ist. Es ist schmerzhaft. Wir denken immer so, für die, die das interessiert, ich würde auch gerne mehr in die Sichtbarkeit können, ich würde gerne mehr Follower haben, vielleicht, ich würde gerne mehr, vielleicht mehr Zuhörer in meinem Publikum haben, mehr Podcast-Zuhörer. Mehr Follower bedeutet auch mehr Hate. Und wir können mit Hate nicht umgehen, wir können mit Ablehnung sehr schwer umgehen, weil dann kommen Kindheitstrigger. Und bei mir ist es auch so, ich habe einen Vater, mit dem ich viele Jahre sehr gerungen habe, wir sind von der Persönlichkeit sehr ähnlich, haben uns beide sehr ordentlich aneinander geschliffen. Und diese Idee davon, Papa, liebt mich doch so, wie ich bin, in meiner Rebellion, in meiner Einzigartigkeit, in meiner auch ein Stück weit Verrücktheit. Und mein Vater sehr konservativ geprägt von, bitte, ne, Haus bauen, früh heiraten, Kinder bekommen, bleib hier in der Kirche, bitte im Dorf. Und das hat er mir sehr spüren lassen. Und ich habe mich dagegen aufgelehnt, weil ich eine andere Idee vom Leben habe. Und bin dann auch ausgezogen. Und wir haben viele Jahre echt Stress gehabt. Heute verstehen wir uns richtig, richtig gut. Und ich bin sehr dankbar, dass wir uns sehr wiedergefunden haben. Aber diese Idee davon, ich gehe meinen eigenen Lebensweg, es hört sich immer so romantisch an. Der ist fucking hart. Es ist fucking hart. Und ich liebe es, ich will es nicht eintauschen, aber hinzugehen und zu sagen, ich mache in meiner Branche, ich gebe dir jetzt ein Beispiel, ich bin viel in der Zahnarztindustrie und es gibt eine Dame, die nennt das, hat die komplette Praxis auf Kinderpraxis umgestellt, aber sie hat es so konsequent gemacht, dass sie komplett das Thema Disney genommen hat und sie nennt das Dantyland. Komplett auf Dantyland umgebaut, mit dem Logo, mit Farben, mit allem drum und dran. Und die Zahnarztbranche, die einen lieben sie und die anderen hassen sie dafür. Weil, ey, wie kann man das so unseriös machen? Wir sind doch hier keine Disney-Veranstaltung. Weißt du, die ganzen Verstaubten. Und die, die Branding lieben, sagen, mega, total spannend. Und das erlebe ich total oft. Wenn du mutig bist, etwas anders zu machen und dadurch aufzufallen. Letztes Beispiel noch, Harald, zum Thema merkwürdig. Weiß nicht, kennst du dich mit Liquid Death aus? Kennst du Liquid Death? Sagt dir das was?
Nein.
Okay. Für die Zuhörer, bitte kurz festhalten, bitte nicht abschalten. Liquid Death ist auf jeden Fall eine spannende Reise. Also, da wir jetzt hier nur auditiv sind, male ich mal das Bild. Wir reden hier über eine Marke, eine Getränkemarke aus den USA. Und Liquid Death, sagt was, ne?
Ja, da kommt was. Ja, genau. Ja.
Liquid Death ist, also ich mache es ganz kurz, der Mann verkauft Wasser in Dosen. Stinknormales Wasser in Dosen. Was hat er aber gemacht und hat dadurch Avignon und alle ausgestochen, Millionen Umsätze, Milliarden Bewertung. Es ist abgefahren, was er macht. Und was hat er gemacht? Er war auf einem Konzert, auf einem Festival und hat dann gesehen, die ganzen Jungs da, die ganzen Konzerte, diese ganzen Bands, die trinken 3 Dosen Monster in 90 Minuten Auftritt. Dann ist er hingegangen, Jungs, seid ihr deppert in eurer Sprache, seid ihr deppert. 3 Red Bulls, 3 Monsters in 90 Minuten, ihr flattert doch gleich. Ich sage, keine Angst, es ist nur Wasser drin. Aber weil es von Monster gesponsert ist, müssen wir es saufen. Wir müssen es trinken. Und das fand er so genial, dass er gesagt hat, was wäre, wenn ich Wasser so vermarkte wie Red Bull? Wie eine Bierwerbung. An die Zuhörer, geht gerne rein. Die Werbungen sind völlig verrückt. Die Dose sieht aus, wie als würdest du Bier trinken, aber es ist einfach nur Sprudelwasser drin. Und er geht halt hin und das ist merkwürdig. Alle Avignon, Wasser aus den Bergen, sozusagen Yoga-Wasser. Es wird immer als sanft verkauft und er verkauft das so, Wasser ist tödlich. Wir töten Plastik. Es ist so merkwürdig, dass die Leute, und er lädt das mit einer so coolen Energie auf, dass das absolut durch die Decke gegangen ist. Also Merkwürdigkeit bedeutet auch manchmal, keine Ahnung, ich bin Handwerksunternehmer, ich bin Anwalt. Mache ich das wie alle, trete ich auf wie alle Anwälte oder nutze ich etwas, was ich eh mag und mache es mal komplett anders, aber authentisch? Weil Liquid Death, das passt einfach zusammen.
Ja, ist ein cooles Beispiel. Ja. Wann, glaubst du, ist die Merkwürdigkeit aber dann erreicht? Wie geht's dir da mit deinen Experten, Beratern, Coaches? Bleiben wir mal beim Coaching-Markt. Gibt ja gefühlt 50.000 oder 100.000, die das machen wollen und helfen wollen und alle sind sie gleich. Also die Frage ist ja, wann bist du von einem Kopisten hin zu einem Original?
Vorher nochmal eine Vorüberlegung. Reden wir mal von Menschen, die leidenschaftlich das tun, was sie tun. Das ist ja ein Problem. Wir lieben das, aber es ist auch ein Problem, weil natürlich unsere Identität total verwurzelt ist damit. Weil wenn du jetzt Angestellter bist, dann gehst du halt freitagabends nach Hause und vergisst das mal fürs Wochenende. Du bist nicht innerlich so verbunden. Und ob die Firma jetzt dieses Produkt rausbringt oder das Produkt ist, das nervt dich vielleicht, weil es, ne, aber du bist jetzt nicht mit Haut und Haaren so gefesselt. Wenn du aber Coach bist, Zahnarzt bist, wenn du dein eigenes Handwerksunternehmen hast, wenn du dein eigenes Studio hast und bezahlst, dann ist dein Herzblut drin. Und das ist natürlich ein Thema, wo wir dann vorsichtig werden, weil wir wollen es ja nicht zerstören. Wir wollen es ja nicht riskieren. Und das ist die erste Herausforderung. Wenn wir Originale sein wollen, dann müssen wir mutiger sein zu sagen, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, keine Ahnung, ich habe ein größeres Yoga-Salon und Yoga wird immer verkauft mit Wellness, aber eigentlich bin ich eine Rockerbraut. Warum gehe ich nicht hin und kombiniere Rockerbraut mit Yoga? Und da haben die meisten schon Angst, weil die dann sagen, ja, das macht man aber nicht. Dann sage ich, ja, das stimmt, die ganze Branche macht das nicht. Warum machst du das nicht? Das ist der erste Schritt, Harald, wo man dann schon sehr vorsichtig, aber sehr respektvoll, aber klar sagen muss, hier ist eine Riesenchance, dass du etwas anders machen kannst. Jetzt die zweite Antwort. Wenn du einmal auf Rockerbraut gegangen bist im Yoga-Business, dann musst du es dein Leben lang machen. Deswegen achte ich darauf, und jetzt wichtiger Faktor, achte ich darauf, dass es nicht einfach ausgedacht ist. Weil wenn es ausgedacht ist, ist es ein Gefängnis. Wenn du jetzt hingehst, ich nehme ein Beispiel, den kennst du auch ganz gut, Udo Lindenberg. Udo Lindenberg ist für mich natürlich eine ausgedachte Figur. Der Typ hat sich einfach überlegt, ich ziehe mir einen Hut an, ich mache mir eine Henna in die Haare und Latexhose und so weiter und so fort. Der hat eine Figur geschaffen. Man muss immer wissen, wenn du so eine Figur schaffst, dann musst du sie dein Leben lang tragen. Ich war auf dem Event und dann sagt die eine Dame, ja, ich war mal im Hotel in Ägypten und da war Udo Lindenberg. Ich so, okay. Und der ist auch mit Hut und Sonnenbrille ins Wasser gegangen. Letzter Satz, Harald, dann gerne du. Deswegen ist mir das so wichtig, wenn du eine Marke aufbaust, die ja deine Botschaft vermarktet, die deine Produktion vermarktet, weil du willst ja Kunden bekommen. Deswegen ist der Prozess so präzise, aber auch so, muss sehr ehrlich sein. Jede Entscheidung, die du triffst, kann bedeuten, dass du mal 3, 4, 5 Jahre vielleicht auch für dein Leben lang hältst. Und deswegen bin ich immer ein Fan davon, was gibt es schon natürlich in deinem Leben? Letztes Beispiel, ich trage einen roten Hut, weil ich einfach schon immer gerne Hüte getragen habe. Also mich stört das nicht. Ich trage so einen Bordeaux-Hut. Und darauf werde ich oft angesprochen, Robert, das ist ein Markenzeichen, aber wenn ich den trage, die Leute haben nicht das Gefühl, dass ich mich verkleide oder Karneval ist, sondern die sagen, ja, das passt zu ihm, weil das ist von seinem Stil her, das passend. Und deswegen, letzter Punkt, schaut, was sich natürlich in deinem Leben schon eh abwickelt. Wer bist du schon? Hast du eine Affinität für Fußball? Hast du eine Affinität für irgendwelche Musikrichtungen? Gibt es irgendwas in deinem Leben, was du schon eh von deiner DNA lebst? So wie bei dir vielleicht die Russland-Verbindung oder Branding-Verbindung. Und dann zu schauen, wie kann ich das kombinieren? Weil dann ist die Energie leichter, sie zu halten für den Rest des Lebens.
Das heißt, ich fasse das immer ganz gerne, was du jetzt in diesen Beispielen alles beschrieben hast, insoweit zusammen. Man muss etwas sein wollen. Weil wenn man sein will, dann, also wenn man sein kann, dann kann man auch eins damit werden.
Also wahrscheinlich meinen wir das Gleiche. Ich würde es anders kommunizieren, ich würde es anders präzisieren und sagen, werde, wer du bist. Werde, wer du bist. Ich glaube, Harald, dass die meisten, ich will das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber die meisten sind, und das hast du ja vorhin auch schön angesprochen, sie sind durchs Leben, durch Eltern, durch Schule, du musst das so machen, du musst das so machen. Vor allem aber auch durch falsche Ideale. Also wie oft, ich meine, du wirst auch kennen, ich habe so viele Unternehmer, die sagen, ich bin jetzt 25 Jahre im Business, habe mein Haus, habe mein 2 Porsche, habe mein Haus in Mallorca und merke, eigentlich brauchte ich das gar nicht. Aber ich bin einer Idee von Erfolg hinterhergelaufen, die eigentlich nicht meins ist. Und das ist eine ganz, ganz ehrliche Frage, die natürlich dein Vater ein Stück weit durch sein tragisches Sterben dir mitgegeben hat, zu sagen, okay, wenn ich mit 80, wann auch immer, kurz vor der Tür stehe, zum Himmel oder zur Hölle, wo auch immer du hin möchtest, dann sich die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich echter Erfolg für mich? Und diesen Mut zu haben, zu sagen, okay, wenn alle ein Haus haben wollen, aber ich möchte einfach in einer Mietwohnung sein, weil ich flexibel sein möchte, so what, dann mach das.
Ja, das ist so, sein eigenes Ding zu machen, erfordert Courage. The journey is sometimes not easy.
It is always not easy. Aus meiner Sicht, aber weißt du, es ist viel erfüllender. Ich wurde mal in einem Zeitschrift, das war so, die hieß Entscheidung, keine Ahnung, was das für eine Zeitschrift war, die haben mich mal interviewt. Und dann kam diese Frage, was war die größte Entscheidung in deinem Leben? Und da habe ich gesagt, ja gut, das wäre jetzt ein bisschen langweilig zu sagen, meine tolle Frau zu heiraten und so weiter. Das ist jetzt so, das ist einfach basic, das war wichtig. Weil die Frau bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich sie gefunden habe. Aber dann habe ich gedacht, okay, weißt du, was ich da gesagt habe? Die größte Entscheidung des Lebens triffst du eigentlich jeden Tag. Und zwar, die Angebote der Mittelmäßigkeit auszuschlagen. Und manchmal vertappe ich mich, dass ich mittelmäßig werde. Und mittelmäßig heißt nicht im Sinne von, jeder weiß für sich, was Mittelmäßigkeit bedeutet. Aufgrund deiner Talente, aufgrund deiner Persönlichkeit weißt du, ob du gerade dein Potenzial lebst oder ob du es total verschleuderst. Und für mich zum Beispiel bedeutet es, ich liebe Konzerte. Ich gehe, keine Ahnung, auf 20 Konzerte pro Jahr. Mhm. Ein Mensch geht mit mir mit. Seit Jahren gehe ich allein auf Konzerte. Und ich liebe das ohne Ende. Und das ist etwas, ich finde es sehr schön, Harald, dass wir das Thema hier so finden gerade. Ich habe das, glaube ich, noch nie im Podcast, dass wir das so hatten. Den Mut, Menschen zu ermutigen, den Weg zu gehen, wer bin ich im Kern wirklich und das auszuleben. Ich erwarte nicht, dass andere Menschen das akzeptieren. Das finde ich immer so komisch. Menschen erwarten immer, du musst das akzeptieren. Nein, muss man nicht. Weißt du, so, wenn du jetzt hingehst und wenn ich gegen ein Weltbild gehe, von meinem Beispiel, du kommst aus einem konservativen Dorf und lässt dich scheiden. Dann erwartest du, dass alle das akzeptieren. Dann sage ich, ja, es wäre schön, wenn alle das akzeptieren würden. Wenn eure Ehe auseinandergeht, ist ja tragisch genug. Warum? Mit welchem Recht erwartest du das, dass Menschen, die gefangen sind in so einem Dorfbild, ein Weltbild, dass sie das alles akzeptieren?
Für mich persönlich fallen solche Dinge immer unter die Kategorie Stau. Damit meine ich habe das nicht unter Kontrolle, deswegen rege ich mich darüber nicht auf.
Ah ja, schön, schön.
Es ist wie über das Wetter aufregen, ist das gleich. Wetter und Stau. Diese Dinge habe ich nicht unter Kontrolle. Da habe ich keinen Einfluss. Deswegen, ich packe die dann immer dort. Manchmal gelingt mir das besser, manchmal gelingt mir das schlechter. Kommt drauf an, wie mich das triggert. Aber letztendlich ist es für mich so eine mentale Geschichte, wo geht's dorthin?
Und für beides gibt es ja eine Antwort, für schlechtes Wetter und für Stau, nämlich Podcast, ne, Harald?
Zumindest es kann eine Überbrückungshilfe sein.
Ja, genau.
Ja,
genau,
wenn man das,
genau. Ein Stau ist immer eine Einladung an einen Podcast, genau.
Ja, wenn man das gerne mag, ja. Was hältst du eigentlich von Namensbedeutungen?
Ich habe eine Idee, was du meinst. Gib mir doch mal ein Beispiel, bitte.
Ich habe mit 30 meine Namensbedeutung kennengelernt. Okay. Meinen persönlichen Namen, also den Vornamen, nicht den Nachnamen. Schaust du dir das manchmal an oder weil du ja auch sozusagen deinen mit zwei Pastoren als Großväter ja auch einen etwas anderen Hintergrund noch mitbringst?
Ja, ja. Ich weiß, was mein Name bedeutet.
Was bedeutet er?
Von glorreichem Ruhm. Das war total lustig. Ich war Moderator bei Greater. Ich weiß nicht, sagt die Greater was?
Ja, klar.
Also die Persönlichkeit, ja. Ich wurde da wieder eingeladen als Moderator. Und dann war vor mir ein Speaker, also waren 8 Speaker, die ich moderiert habe, und einer, der hat angefangen über, also ist ja immer alles Lebenssinn und bla und blub. Und dann sagt er so, eine gute Positionierung beginnt bei, finde seinen eigenen Namen. Und finde die Bedeutung des eigenen Namens. Deswegen musste ich gerade schmunzeln. Und dann hat er so ein bisschen über seinen Namen gesprochen. Mhm. Und ich als Moderator natürlich dann nochmal gegoogelt, was mein Name heißt, hinter der Bühne. Bin ich rausgegangen und ich hatte eine sehr gute Atmosphäre mit dem Publikum und habe gesagt, Ladies and Gentlemen, ich mache mir gar keine Sorgen mehr um meine Zukunft. Wisst ihr, was mein Name bedeutet? Von glorreichem Ruhm. Und alle haben sich kaputt gelacht. Das war ein toller Moment.
Wunderbar geklappt. Ich habe nämlich morgen auch mit einem Robert einen Termin, werde ich ihn fragen, wie es ihm so geht damit. Also meine Namensbedeutung, damit wir das auch kurz auflesen, heißt der Heerführer.
Ja.
Ja, also sozusagen, ich führe ganz gerne etwas an. Ja? Ja. Also das ist schon witzig auch. Und auch, dass man Orientierung gibt.
Man muss ja sagen, Robert Habeck ist negativ vom glorreichen Ruhm, würde ich sagen.
Aber auch Ruhm. Und in seiner Bubble sehr glorreich.
Ja, also in seiner Bubble sicherlich. Ich finde es gut, ich glaube, zu der Identitätsfindung bedeutet es auch, seinen Namen zu verstehen. Zu kennen, ich würde dem aber das aber nicht überbewerten. Also wie viele Roberts sind gestorben von nicht glorreichem Ruhm und ich würde jetzt nicht, ja, aber sie waren in ihrer Familie von glorreichem Ruhm. Ja, okay, komm, also ist jetzt hergebogen. Nee. Und deswegen finde ich das sehr, sehr gut zu kennen, aber nicht sich dran aufzuhängen.
Ja, das sehe ich auch so. Aber man kann vielleicht etwas Richtung daraus erkennen und mal schauen, kann ich mit dem umgehen oder nicht, ja, oder passt es gar nicht, ja.
Das Spannende ist genau, wenn man im Prozess ist, eine eigene Marke zu entwickeln oder sozusagen seine eigene Positionierung zu finden, dann ist es schon gut, mal zu schauen, was bedeutet denn eigentlich mein Name? Und das habe ich dann schon oft erlebt, wo Leute sagen, ach spannend, passt ja. Mhm. Dann nimm das als zusätzliche Energie mit.
Richtig, richtig, so sehe ich das auch.
Ich habe einen Cousin, der heißt Ares der Kriegsgott und der ist ständig im Kämpfen am Leben, das stimmt schon. Der kämpft gegen alle Probleme des Lebens, ja, ja.
Ja, also das ist, vielleicht ist das auch sein Talent, vielleicht muss man mal schauen, wo man Kämpfer braucht, ja.
Bis jetzt ist es, ich glaube, das muss er noch schmieden, das Talent.
Für mich ist ja so in der aktuellen Zeit so, wo wir sehr stark mit vielen, auch durch soziale Netzwerke geprägte Bubbles, wir uns befinden, mit Richtungen, wo wir uns befinden, uns gaukelt ja jeder den Mangel vor.
Ja, da hast du schon vorhin drüber geredet. Hm?
Genau. Inwieweit siehst du, wenn man jetzt da mal ein bisschen auf der Metaebene bleiben könnten, dieses Mangelbewusstsein, das uns täglich geschürt wird, wie grenzen wir uns gut ab?
Hm. Spannende Frage. Ich habe auch schon vorhin da reingefühlt, was die Frage mit mir macht. Mhm. Ich bin halt nicht im Langmangel. Da hat meine Mutter mich sehr positiv geprägt. Sicherlich auch so ein Stück weit das christliche Weltbild. Klar, so dieses, hey, wenn du im Mangel bist, dann geh zu Gott. So hat mich meine Mutter, so hat mein Opa natürlich sehr geprägt. Deswegen kenne ich dieses Mangeldenken auf der Ebene nicht so stark. Und ich hatte, wie auch immer, nie ein Riesenbedürfnis nach großen Besitztümern. Mhm. Sondern ich hatte immer ein großes Bedürfnis nach vielen Erlebnissen. Also ich bin jetzt in über 60 Ländern gereist. Also ich habe ein paar andere Bedürfnisse. Deswegen aus der Ebene Mangel kenne ich nicht. Bin natürlich aber auch privilegiert, muss man einfach sagen. Klar, wir leben hier in einem privilegierten Land oder Länder. Ich glaube, auf der einen Seite haben wir natürlich ein Riesenproblem, weil Marketing funktioniert immer mit Mangel. Man versucht uns immer einzureden, was wir nicht haben. Dass wir ein glücklicheres Leben haben, wenn wir XYZ investieren, kaufen und so weiter und so fort. Wo ich nochmal gerne schnell einen Finger in die Wunde legen möchte, aus meiner Sicht finde ich das fast schon, es gilt manchmal kurz vor Missbrauch, wie Coaches die Suche nach sich selbst, wie viele Menschen auf der Suche sind nach ihrer Positionierung, nach ihrer Berufung, nach ihrem Partner, nach was auch immer, dieses Bedürfnis, was aus meiner Sicht sehr heilig ist, in ihre Vermarktung so reinstecken und einem das Gefühl geben, eigentlich hört es nie auf, die Suche nach sich selbst, solange du Geld zahlst in meine Programme. Ich hasse das. Ich hasse diese Mechanismen, die wir haben. Ich finde es auch froh, bin auch froh, dass ihr in Deutsch-Österreich da eine Regelung habt im Bereich Coaching. Da kann man nicht so einfach Coach werden, da muss man ein Stück weit sich fortbilden. Ihr habt ein paar bessere Gesetze als in Deutschland. Also aus meiner Sicht ist jeder, der sein Mangelbewusstsein nicht im Griff hat, ein Riesenopfer. Das ist ganz, ganz traurig. Er wird zum Opfer, bewusst oder unbewusst. Sie wird zum Opfer von Menschen, die manipulativ, das sind wir in meinem Themenfeld, manipulativ dieses Bedürfnis einfach anpingen und anpinnen können. Und es wird noch viel, viel schlimmer, weil wir, das merkt ihr auch sicherlich auch in Österreich oder wir alle merken das in Europa, Amerika ist es noch schlimmer. Letztens war, Harald, bin ich durch die Straßen gelaufen, es war dunkel hier in Köln, habe mal ein Car2Go gesucht, also sozusagen ein Auto zum Mieten. Und dann laufe ich und dann ist die ganze Straße dunkel, nur ein Auto leuchtet. Das war nicht an. Da gucke ich so und dann war in der Seitenscheibe hinten, wo bei uns die Kids sitzen, war in der Scheibe Werbung drin. Das erste Mal habe ich das gesehen, dass so wirklich ein Display drin war und in diesem Display dann Werbung. Und dann dachte ich, oh boy, wenn das jetzt losgeht, dass jedes Auto zu einer Litfaßsäule werden kann, dass überall Werbung einfach nur noch einströmt. Wenn das Schlimme ist ja sogar, davon reden ja die Zukunftsforscher, dass wenn du Auto fährst und auf einmal pinkt auf, hey, du hast doch mal bei IKEA diesen Schrank angeschaut, wir sind hier 5 Minuten von IKEA entfernt, willst du nicht nochmal vorbeifahren? Wenn es so psychologisch wird.
Ganz böse gesagt, von dem können wir fast ausgehen.
Von dem können wir ausgehen. Und wenn du das nicht im Griff hast, dann bist du ein Schaf, welches täglich geschlachtet wird. Und zwar deine Kohle und deine Seele. Da früher, ich habe eine Schwäche, das ist Kleidung. Also Kleidung war schon immer so etwas, was mich immer fasziniert hat, das zum Ausdruck bringen. Und meine Mutter hat mich da sicherlich geprägt. Deswegen mag ich Wiener auch so gerne, weil wenn ich durch Wien laufe, dann sehe ich Menschen mit schönen Mänteln und schönen Hüten. Und also das liebe ich total. Und dann habe ich wirklich mir eisern ein paar Regeln auferlegt. Seit vielen Jahren habe ich die. Zum Beispiel trage ich nur schwarz. Das hilft mir total in meiner Kleiderwahl. Was glaubst du, wie oft ich einen beigen, roten Pulli, was auch immer gesehen habe, wo ich dachte, der sieht echt gut aus. Aber ich kaufe den nicht, weil ich ja nur schwarz trage. Und ich habe so ein paar Regeln, die mir einfach helfen, weil ich kenne einfach meine Schwächen, meine Bedürfnisse, wo ich einfach empfänglich bin. Und auf diesen Bedürfnissen ein paar Regeln, ein paar Prinzipien zu setzen, weil manchmal schaltet einfach mein Gehirn aus und ich will es haben. Und ich empfehle das jedem, seine Schwächen zu kennen, seine Empfänglichkeiten zu kennen und hier so früh wie möglich Prinzipien zu entwickeln. Sonst wird es finanziell und emotional echt schwer, weil die Medienpsychologie macht das ihr ganzen Tag, um deine Kohle daraus zu holen. Ist das so eine Antwort auf deine Frage?
Gehen wir nochmal auf die Botschaften zurück. Ja? Was können wir unseren Hörern mitgeben an Takeaways oder an Gedanken, um sich mal sozusagen etwas hilfreicher damit zu beschäftigen, wie könnte ich es denn angehen in einem Do-it-yourself-Programm? Welche Fragen könnten hilfreich sein?
Sehr gerne. Ich mache das in Deutschland sehr gerne, aber auch wenn ich in Österreich bin, frage ich immer, wann war eure letzte Bundestag, also wann war eure letzte Wahl? War
auch vor kurzem. Ich will gar nicht daran denken.
Ich weiß, jedes Mal, wenn ich in Österreich darüber spreche, zittern sie, oder nicht zittern, falscher Ausdruck, also sind sie genervt. In Deutschland hatten wir ja 2025, also jetzt im Frühling Bundestagswahl, ja auch vor kurzem, glaube ich, letztes Jahr.
Ja, letztes Jahr.
Und ich frage dann immer so, welche Botschaften sind euch dann noch im Kopf geblieben von den Parteien? Und dann ist immer von der FPÖ und so weiter, das sind dann so die markanten Sprüche, da kommt noch der ein oder andere, aber meistens, auch in Deutschland, unabhängig, wen ihr wählt und wen meine Teilnehmer wählen, die wissen nicht mehr, welche Botschaft die SPD und die CDU, und die wissen gar nichts mehr. Mhm. Ja, die Grünen waren für Umwelt, ja, das sind sie immer, aber keine Ahnung. Und dann frage ich, und dann mache ich auch so, ja, Robert, ich bin nicht so politisch, ich habe so viel zu tun und so weiter. Ja, okay. Für was stand denn Barack Obama? Yes, we can. Ha. Auf was steht denn Donald Trump? Donald Trump, ja, make America great again. Ja, spannend. Wenn du nicht so politisch bist, warum kennst du die Botschaften der amerikanischen Präsidenten und nicht von deinen eigenen Präsidenten? Und damit steige ich ganz oft ein, zu sagen, was machen diese Jungs besser, dass über den Teich ihre Botschaften in deinem Kopf bleiben und die Botschaften deiner Parteien nicht in deinem Kopf bleiben? Das Spannende ist, wir kennen ja von Hillary Clinton. Kennst du die Botschaft von Hillary Clinton?
Nee, die habe ich nicht im Kopf.
Spannend, ne? Sie hatte auch eine. Aber sie hat ein paar Fehler gemacht und deswegen ist diese Botschaft nie richtig rübergekommen, war Stronger Together. Mhm. Jetzt machen wir im Sinne von kein Coaching, wo ich ein paar Stunden Zeit habe, sondern ein paar Minuten. Also das Erste ist, dass du, und da unterschätzen viele entwickeln, also nehmen sich nicht Zeit, eine gute Botschaft auszuarbeiten. Make America Great Again ist einfach wahnsinnig genial für seine Zielgruppe. Und deswegen rate ich jedem, desto größer der Sturm, desto tiefer verwurzelt muss die Botschaft sein. Und da scheitert es ganz oft. Und eine Botschaft muss, das ist ganz wichtig, sie muss zu deiner Persönlichkeit passen und sie muss zur Zielgruppe passen. Und Persönlichkeit zum Beispiel, wenn wir Stronger Together von Hillary Clinton nehmen, dann frage ich ganz oft meine Teilnehmenden, wie empfindet ihr Hillary Clinton? Und Hillary Clinton empfinden die meisten eher als etwas kühl, distanziert, sag ich mal, vielleicht sogar so ein bisschen Powerfrau. Ich habe immer so ein bisschen Frau Merkel-Gefühle, wenn ich so an Hillary Clinton denke. Und das ist spannend, wenn sie so eine Power und eher kühl ist, distanziert oder Elite, dann ist Stronger Together passt nicht.
Na, a strong yes, aber together not. Ja.
Genau. Sie ist keine Together-Persönlichkeit. Wobei Barack Obama der Bro hoch 20 ist. Also wir haben alle das Gefühl, wenn der auf die Bühne kommt, da kommt nicht ein Präsident, sondern da kommt einer, der wirklich mit einem warmen Herzen, mit einer Persönlichkeit, mit Charisma und dieses Yes, we can, wir schreiben gemeinsam Geschichte, passte maximal gut auf Barack Obama. Deswegen hat es so eine Bewegung entwickelt. Und deswegen ist eine gute Botschaft, Menschen folgen nicht der besten Botschaft, sondern eine Botschaft, die sie verstehen und die sie für sich stimmig anfühlt. Deswegen bin ich auch nicht so ein Fan von Agenturen, weil Agenturen können sehr gute Botschaften ausarbeiten. Wenn sie aber nicht zu dir als Persönlichkeit passen und zu deiner Unternehmung passen, dann fühlt sich's immer nach einem Zwischenton an. Das heißt, der erste Punkt ist, Fokus auf die Verwurzelung einer Botschaft, die zu dir und deiner Unternehmung passt. Das zweite ist, Mut zu haben, das ganz oft zu sagen. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, America first oder Make America Great Again, Donald Trump, seit 8 Jahren hat er diese Botschaft. Ich dachte mir schon, meine Güte, wie langweilig. Schon wieder America first. Ja, Wiederholung. Ich sage immer, das ist das Helene Fischer-Prinzip. Du wirst wahrscheinlich auch Helene Fischer kennen. So atemlos. Sie schreibt diesen Song und sie weiß, für den Rest ihres Lebens muss sie atemlos singen. Und wenn du Helene Fischer 120.000% Fan bist und schon 5 Konzerte gesehen hast, wenn sie das 6. Mal atemlos hörst, hast du wieder Pipi in den Augen, weil du es einfach geil findest, weil du Fan bist. Und deswegen möchte ich ganz stark, und da erlebe ich das ganz oft, dass wir denken, ja, ich habe das ja jetzt, meine Botschaft kommuniziert einmal bei Instagram in einem Reel.
Ich sage da ganz gerne, weil an diesem Punkt Wiederholung schafft Wahrheit auch.
Ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Eine Botschaft, ne, IKEA, wohnst du noch oder lebst du schon? Eine gute Botschaft nutzt sich nicht ab. Eine gute Botschaft. Und deswegen, da ist mein zweiter Punkt, also erstens verwurzel deine Botschaft in deiner Persönlichkeit, in dem, wer du bist, dass sie zu dir passt und dass deine Zielgruppe passt. Zweitens, deine Botschaft, wirklich Disziplin. Gute Marken haben eine Disziplin. Drittens, und das ist ein schönes österreichisches Beispiel, Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger empfehle ich jedem mal die Doku anzuschauen bei Netflix, schöne 3 Teile. Ich bin jetzt kein Arnold Schwarzenegger-Typ, Fitness hat mich jetzt in der Hinsicht nie so interessiert, aber ich habe es mir mal angeschaut. Großartige Dokumentation. Jetzt müssen wir natürlich drüber reden. Wie schafft es ein Typ in 3 Disziplinen, Sport, Film und Politik, so erfolgreich zu sein? Aus meiner Sicht gibt es ein ganz einfaches Schlüssel. Er hatte einen roten Faden, der sich durch alles durchzieht. Und im letzten Teil redet er darüber. Das hat mich also natürlich als Identitätscoach oder jemand, der Identität liebt, total fasziniert. Der steht dann so, er beschreibt das, dass er dann in Kalifornien steht. Es läuft gerade richtig schlecht. Ja, er ist schon Präsident, aber er ist schon Gouverneur, aber es läuft gerade nicht gut und er berät sich so mit seiner Beraterin, diese berühmte, ich habe den Namen vergessen, und dann stehen die da so, er beschreibt das so in diesem inneren Haus, der hat ja so ein Zelt gehabt, wo er immer seine Zigarren geraucht hat und seine Meetings gehabt hat, sehr sympathisch, und dann fragt sie ihn auf Englisch, what do you want to be known for? Im Englischen hört sich das sehr gut an, so dieses, für was möchtest du eigentlich bekannt sein irgendwann? Für was möchtest du, was ist deine Legacy? Und er sagt es, ich werde es jetzt nicht versuchen nachzumachen, aber er sagt, I'm a builder. Ich bin ein Erbauer. Ich bin ein Erschaffer. Dachte ich, das ist das, was sich durchzieht. Im ersten Jahrzehnten, ich baue Muskeln. Mhm. Im zweiten Jahrzehnt, ich baue Hollywood, aber eher auf diesem brachialen Terminator-Style. Und dann dieses Muskeln-Terminator, genauso tritt er auf als Gouverneur. Und deswegen passte das. Und für alle die sagen, Robert, ich habe so viele Interessen, das ist gar kein Problem, viele Interessen zu haben. Was ist der rote Faden, der sie alle verbindet? Und eine gute Botschaft zieht sich durch all das durch. Steve Jobs, egal was er gemacht hat, bei Pixar, egal war, es war dieses Status Quo hinterfragen. Immer wieder Status Quo. Das war sein roter Faden, der sich immer durchgezogen hat. iPhone, iPad, alles, was er gemacht hat. Es war immer den Status Quo zu hinterfragen und was Neues zu schaffen. Und deswegen bin ich ein riesen Fan davon. Finde das, was sich wie ein roter Faden durch dich durchzieht, durch dein Leben durchzieht. Und diese Botschaft, bei mir ist es so, ich habe viele Jahre mit meiner Identität gestruggelt, weil ich als Russlanddeutscher nach Deutschland kam, wusste jetzt, bin ich Deutscher, bin ich Russe, ich kannte kein Wort Russisch, fühlte mich total als Deutscher, wurde aber in Deutschland eher so als Russe betitelt. Dann kam ich in dieser christlichen, konservativen Kultur, die also fast schon sektenähnlich war, kein Fernseher, kein Alkohol, keine Klassenfahrt, also alles da draußen war böse. In der Community ist alles heilig und cool. Und auch so dieses, ich mag die Community so ein bisschen, weil es einfach ein Stück Familie ist. Auf der anderen Seite will ich da raus und so weiter. Also diese Zerrissenheit, ich habe so mehrere Themen, wo ich sehr zerrissen war in meinem Leben. Und das hat natürlich dazu geführt, dass in meinem Leben dieser rote Faden ist, wer bin ich denn eigentlich und wann kann ich eigentlich 100% Robert Steffen sein? Weil für jede Community war ich nicht gut genug. Nicht konservativ genug, nicht liberal genug, whatsoever. Dann habe ich das sicherlich zu meinem Asset gemacht, dass ich heute eine hohe Antenne habe für Identität und für Menschen, die endlich da ankommen wollen, wo sie sind, weil das meine Reise war und ich angekommen bin in mir. Und deshalb, Botschaften ist ein wunderbarer Prozess, aber er muss gründlicher laufen, als wir uns das manchmal denken.
Ja, it's not so easy. Bei mir dreht sich's immer ums Verbessern. Ich schleife bis zum letzten Tag. Ich sag ganz gerne, weil wenn ich mit 96 sterbe, lerne ich wahrscheinlich eine Stunde, bevor ich sterbe, lerne ich noch irgendwas. Ja, weil mich das so interessiert. Denn Neugier und zu verbessern, das ist diese Dualität, die man in sich trägt. Das ist sowas, wo man nicht aufhören kann. Mhm. Hat manchmal auch seine Nachteile, weil man natürlich manchmal auch draußen als Tausendsasser hergenommen, aber in Wahrheit tue ich immer Marke. Immer Marke. It's nothing different. Immer wenn sich wer beschwert, weil du so ein einfältiges Leben hast, kommt dir das meine ziemlich viel vor. Die Frage ist ja, jeder ist gut, so wie er ist.
Nö, das würde ich nicht sagen. Nicht jeder ist so gut, wie er ist. Manche haben, auch ich habe einiges an Verbesserungspotenzial. Aber ich weiß, wie du es meinst.
Ja.
Weißt du, Elon Musk ist da für mich ein tolles Beispiel. Elon Musk ist ja auch ein Tausendsasser. Wenn wir jetzt überlegen, wie viele Unternehmungen er hat. Und trotzdem gibt es einen roten Faden, der sich durch alles durchzieht. Helping the humanity to reach the next generation. Also er möchte in dem Sinne, dass, ich habe seine Biografie gelesen, super empfehlenswert. Und sie ist auch Kindheitstrauma. Und ich auch, aber er hat ein Kindheitstrauma und das ihn sehr prägt. Und sein großer Wunsch ist, dass die Menschheit es schafft zu überleben. Und wenn sie es nicht auf der Erde schafft, dann auf dem Mars.
Mhm.
Und dann merkst du, dass unter all den, ich sage mal, den Blumenstrauß an Produkten, die er hat, was hält diesen Blumenstrauß zusammen? Immer die Idee, die Zukunft zu gestalten, dass wir in irgendeiner Art und Weise überleben können. Deswegen SolarWorld, deswegen Tesla, deswegen SpaceX, deswegen also all diese Companies, die im Endeffekt dann doch auf ein großes Ziel einzahlen, auf eine große Vision. Und selbst Twitter zu kaufen auf X in seiner Welt zu sagen, Meinungsfreiheit gehört auch zu meiner Zukunft, die ich mir so vorstelle und deswegen kaufe ich mir auch Twitter. Das ist alles eine Idee, die er da fährt.
Weil ich habe mal mich lange Zeit mit das auch der Spiritualität gewidmet, ja, und damit komme ich nun natürlich als Österreicher aus einem römisch-katholischen Hause, ja, logischerweise. Ich war Ministrant in der Kirche, also wenn man das halt als braver Junge macht.
Ja, das muss also, um sich den österreichischen Passport zu verdienen, muss man natürlich, klar.
Ja, also erst durch meine Frau ist mir das noch viel bewusster geworden. Er hat gesagt, für aus etwas der Distanz gesehen, aus der russischen Distanz gesehen, nehmen die uns in Europa so über, dass Österreich das zweitchristlichste Land in Europa ist.
Ah ja, spannend.
Ja, das christlichste sind die Polen.
Ja, also würde ich auch so unterschreiben.
Und das ist auch interessant. Und wenn man sich mal unsere Feiertage ansieht, die es in Österreich gibt, ich weiß nicht, wie viele wir haben, ja, aber ich glaube, die sind zu 90% nur in der kirchlichen Prägung, dass ich es halt rausbekomme. Ja. Und ich habe mir mal, wie ich meine Frau kennengelernt habe, sie fragte mich, ob ich die vedischen Schriften aus Indien kenne und so weiter. Of course not. Und dann habe ich mich da auf die Suche gemacht. Ja, und und dann habe ich mich natürlich dann einmal eine Zeit lang mit den Hindus beschäftigt und mit dieser Bhagavad Gita. Dann habe ich mir gesagt, ich kenne ja nicht mal mein eigenes Buch ordentlich. Ja. Und dann habe ich mir eine Bibel gekauft.
Cool.
Übersetzt in ein zeitgemäßes Deutsch, was sogar der Papst Ratzinger als okay befunden hat, ja, als Superkonservativer. Da lese ich jetzt mal rein. Und dann fand ich dort drei Worte.
Jetzt bin ich gespannt.
Gaben sind Aufgabe.
Oh, schön, schön. Oh, ist das schön. Ja, sehr gut.
Ich denke mir immer, wenn ich mit Unternehmungen zusammengehe, ich nenne es nicht Purpose, sondern what's your task? Also sagen, okay, wenn man es mal von der spirituellen Ebene sagt, warum gibt's euch? Warum gibt's diese Gruppe an Menschen, die da was machen? Ja? Was trägt die eigentlich? Also das frage ich mich persönlich oft. Also das ist, und dann matche ich das mit meinen evidenzbasierten Methoden und Analysen und schaue mir halt das an, okay, können die überhaupt so etwas tragen? Aber ich finde, diese Herangehensweise, also seine Gaben zu kennen, seine, was habe ich im kleinen Finger, lehrt ja auch, die kann ja auch der Aufgabe viel mehr Richtung geben.
Weißt du noch, in welcher Bibelstelle das ist?
Das ist Markus, ich glaube, 34,17. Keine Ahnung. Ja, 34,14 oder sowas. Ja.
Ich schaue mir das mal an, finde ich spannend. Ja, weil ich kenne die Geschichte von den Talenten, die kennt man vielleicht, ne? Dass dieses Gleichnis von die einen vergraben ihre Talente, der eine vergräbt die Talente, die anderen arbeiten mit ihren Talenten und verdoppeln sie. Und dieses Beispiel davon, du hast Talente, ja, aber Gaben sind Aufgaben, 5-mal unterstrichen.
Ja, also das finde ich auch eine wunderbare Metapher, weil ich glaube, jeder hat Aufgaben, aber da bin ich immer wieder bei dieser schulischen Geschichte. Inwieweit verstehen wir diese Dinge, auch wenn manchmal, ich habe so den Eindruck, so wenn ich jetzt rein auf Personen das runterbreche, oft erkennen wir unsere Gaben nicht, weil sie uns so nah sind. Also wir kennen unsere Talente nicht, weil wir sie gar nicht als besonders wahrnehmen, weil wir sie so als easy empfinden.
Harald, 100%. Hättest du mir gesagt, Robert, weißt du, ich war mit 16, stand ich schon vor 300 Leuten und habe geredet. Mit 18 habe ich vor 800 Leuten moderiert. Wenn mir jemand gesagt hätte, Robert, es ist eine besondere Gabe, die du hast beim Sprechen, sage ich, nee, ist normal. Vor Menschen zu sprechen ist doch, es ist so schwer, ist das jetzt nicht. Wie, Menschen wollen mir Geld zahlen, dass ich vor denen spreche? Meine Eltern denken sich heute immer noch so dieses, was machst du? Du fährst nach Frankfurt, trinkst Kaffee, redest und kriegst dafür Geld? Das verstehen die nicht. Und ich sage, ja, ich coache gerade ein Unternehmen darin, ihre Positionierung zu finden oder eine Keynote zu entwickeln oder ein Vorstandsmitglied, ein Auftaktmeeting zu planen und so weiter und so fort. Ne? Also mit Worten. Ein großartiger Gedankenblock. Gaben sind Aufgaben, ganz klar. Und erster Punkt voll unterstrichen. Wir kennen unsere Gaben oft nicht, weil wir sie natürlich machen. Also wenn jemand sagt, hey, keine Ahnung, ich habe ein besonderes Talent für Kochen. Nehmen wir mal dieses Beispiel. Dann sagt der, so schwer ist ja Kochen. Ich guck mal, ein bisschen Salz, ein bisschen hier, ein bisschen das und das und das. Und dann sagst du, ja.
It's easy.
Yeah. It's easy. Das ist ein ganz guter Indikator. Und das Zweite ist, was ich immer sage, dann denke ich immer so an, weißt du, an Spider-Man oder an so, weißt du, Superhelden. Die haben so ein besonderes Talent und du musst lernen, diese Gabe jetzt aber auch richtig führen zu können. Es ist eine Superkraft, der kannst du zerstören oder mit der kannst du dienen. Also mit meiner Sprachaffinität, Manipulation, ich kenne Manipulation sehr, sehr gut aus meinem Umfeld, aus dem ich komme. Und das ist schon so ein wichtiger Faktor zu sagen, ich habe ein Talent. Erstens muss ich es erkennen. Es ist oft zu nahbar. Und dann muss ich auch verstehen, dass Menschen dafür bereit sind, Geld zu zahlen, wenn wir jetzt ins Business gehen. Und dann natürlich zu sagen, okay, du hast jetzt sozusagen dein Spider-Man, dass du dieses Talent hast. Jetzt musst du erstmal rausgehen und dieses Talent schärfen. Also wie viel Coaching-Ausbildung ich gemacht habe, um das Talent des Sprechens zu schleifen. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich bin gerade am Anfang, weil ich noch so viele Ideen habe, was ich noch alles lernen könnte, dazu richtig zu kommunizieren. Da werde ich ähnlich wie du bis zum Rest meines Lebens einfach trainieren.
Aber ich glaube, dann ist es auch richtig, finde ich, weil ich glaube, das kann keine Zielerreichung in diesen Punkten geben. Weil es sagt ja auch sonst Wissensmanagement. Je mehr, dass ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß.
Natürlich,
ja?
Natürlich.
Ich glaube, wenn dieses Gefühl da ist, glaube ich, ist man richtig.
Ich empfinde das immer wie bei Michael Schumacher, ne? Wenn er so sagt, so, ich meine, der war einmal Champion, zweimal Champion, dreimal Champion und dann ist er losgezogen und hat jetzt wieder die Kurven trainiert, um noch eine Millisekunde rauszuholen. Und das macht natürlich jemanden, also es macht einen Unterschied, ob du dann sozusagen in der Pole Position sitzt oder nur auf dem 16. Platz sitzt. Und das Schöne ist ja, deine eigenen Talente sind ja auch oft dein eigener Spaßfaktor. Also ist ja ein Riesengeschenk, wenn man den ganzen Tag tun darf, was man gerne macht und dann sich noch da vertieft, um noch besser zu werden. Absolut.
Ja.
Und da braucht man aber den Mut, weil das findet man irgendwann und sagt, ach krass, das ist mein Talent. Ja, dein Talent ist, ein guter Host zu sein. Du möchtest Menschen gerne ein schönes Zuhause machen. Ja, aber ich bin jetzt hier Vorstandsmitglied. Alles zu schmeißen und vielleicht ein Boutique-Hotel zu öffnen, würde deiner Seele gut tun. Nee, das gute Geld, das möchte ich nicht lassen. Hey, legitime Entscheidung, aber beschwer dich nicht, dass du kurz vom Burnout bist, dass deine Seele nicht happy ist mit dem, was du tust.
That's true. Ich hatte 2004 einen Burnout, wo ich zu Beginn gesagt habe, ne? Das war das Umfeld nicht das Richtige. Weißt du, also man kann ja auch richtig sein, aber das Umfeld, die Mitspieler sind nicht die richtigen. Also man muss sich auch die richtigen Mitspieler finden. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, zum Thema Boutique-Hotel, weiß nicht, ob es die richtige Kategorie ist, aber wenn du wieder mal in Wien bist, buch dir ein Zimmer im Hotel Josephine bei meinem guten Bekannten Manfred Stallmeier. Wunderschönes Hotel, ganz neu aus den 1920ern.
Wow.
Im Design, ziemlich im Zentrum in der Maria-Hilfer-Straße, wenn du dich in Wien auskennst. Ich möchte zum Abschluss noch auf ein Thema kommen, weil du das eh mit den Beispielen, mit dem Vorstand und dem Boutique-Hotel erwähnt hast, die innere Stimme jedes Einzelnen.
Schönes Thema. Was ist deine Frage?
Was kannst du mir darüber erzählen?
Die innere Stimme.
Die immer wieder hast, die anderen tucht. Also das kann ja Geld sein, ich kann nicht loslassen. Also was auch immer.
Nee, wir machen das spirituell, Harald. Okay. Wir schließen das spirituell ab. Ich glaube, dass deine innere Stimme deine Seele ist. Ich glaube absolut, jeder Mensch hat eine Seele. Und diese Seele, die klopft an und sagt, hey, passt das hier oder passt das hier nicht? Ein Faktor ist, dass wir natürlich, also jetzt bin ich Laie, ich bin jetzt nicht Experte, das ist jetzt eine intuitive Antwort, die ich hier mache. Also das mit der Seele von bin ich überzeugt, aber etwas, warum viele ihre Stimme nicht hören, nicht richtig hören, aus meine These ist, dass sie ihre Intuition nie kennengelernt haben oder ihrer Intuition nicht vertrauen, weil wir aufgewachsen, also wir sind geprägt, dass wir strategisch, rational alles begründen. Fakt ist, wenn du ein Haus kaufst, die meisten am Ende entscheiden emotional, so vom Gefühl, vom Bauchgefühl. Ich sage immer, dein Partner hast du auch nicht mehr deinen Blutwerten und Leberwerten überzeugt, sondern es war irgendwann ein Bauchgefühl. Mhm. Selbst wenn einige Dinge von deiner Liste, deiner Wunschliste nicht gepasst haben, sagst du, aber die Christel, die habe ich so gern. Da passt irgendwas emotional. Und meine herzliche Einladung ist, wenn du deine Stimme finden möchtest, deine Seele, die sozusagen zu dir spricht und sagt, hey, sind wir auf dem richtigen Weg oder nicht, dann ist ein Weg ganz stark, seine Intuition wiederzufinden und ihr zu vertrauen. Ist nicht ein einfacher Prozess, aber ein sehr, sehr, sehr schöner Prozess. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Meine Mutter hat einen sehr, sehr guten Bezug zu ihrem inneren Kind, zu ihrer eigenen Persönlichkeit. Und die hat mir das sehr vorgelebt, so dieses zu sagen, egal was jetzt rational alles richtig wäre, ich folge meiner Intuition. Und zu sehen, dass es bei ihr gut funktioniert hat, hat mich sicherlich auch früh sehr ermutigt, meiner Intuition zu folgen. Zum Beispiel aus dieser Kirche auszutreten, etc., etc. Auch wenn ich sozusagen sozial, im sozialen Tod gestorben bin damals. Und heute, das fand ich sehr spannend, ich war vor eineinhalb Jahren, also ich bin regelmäßig da, weil meine Eltern da noch leben. Die Kirche hat sich jetzt auch weiterentwickelt, die ist nicht mehr so konservativ. Aber dann saß ich da und wir waren, mein Bruder und so, der hat ganz viele Leute eingeladen, der hat eine große Saunaanlage. Und dann saßen wir da mit ein paar Leuten. Und dann saß ich dann, wir haben so einen Pool aufgebaut, also nach der Sauna im Pool. Und dann saß neben mir ein Typ, den kenne ich noch von meiner Jugendzeit. Und dann guckt er mich an und sagt, Robert, weißt du, dass ich eigentlich total beneide? Ich so, okay, wofür? Sagt er, ja, du bist hier rausgegangen, ich bin hier geblieben. Du hast dein Ding gemacht. Ich habe mein Haus, ich habe mein Auto, ich habe alles, was man haben kann und bin sehr erfolgreich in dem, was ich tue. Aber eigentlich weiß ich, ich hätte auch rausgehen sollen, diese Welt noch mal ein bisschen mehr entdecken und finden, was ich tue. Aber jetzt bin ich ein Stück weit in meinem Hamsterrad und ich beneide dich dafür. Und dann bin ich ja ein Radikaler und sage, du bist nur eine Entscheidung weit entfernt. Also wir reden nicht von Scheidung, aber was spricht dagegen, das Haus zu verkaufen, dahin zu ziehen, wo du hin möchtest? Klar, Glaubenssätze, klar, was sagen die anderen, klar, Unsicherheit. Ja. Und das ist ja die Frage der Kosten im Endeffekt. Also wir entscheiden uns nach Kosten. Was kostet uns was mehr emotional? Und offensichtlich kostet sich das gerade weniger, in diesem Zustand zu bleiben. Dann bleibst du drin. Ich möchte total einladen zum Schluss, dass wir über Intuition die Stimme unserer Seele finden, die eigentlich immer wieder spricht und sagt, hey, das ist ein guter Weg oder das ist nicht ein guter Weg. Ist meine Antwort zu deiner Frage, zu deinem Gedanken.
Ich glaube, es ist auch ein sehr guter Abschluss, das genau da stehen zu lassen.
Sehr gerne, sehr gerne. Es hat richtig Spaß gemacht, Harald. Vielen Dank.
Kann ich nur zurückgeben. Schade, dass wir uns nicht schon mal vorher getroffen haben.
Ja, wir sind ja in unserer Prime.
Super. Liebe Zuhörer, schön, dass Sie bis hier dabei waren. Danke dir, lieber Robert, dass du mein Gast warst.
Danke für die Einladung.
Und abonnieren Sie die Kanäle von Robert, folgen Sie ihm. Und in diesem Sinne, wie immer zum Abschluss, bleiben Sie neugierig. Ihr Harald Sturm.
Das war Brand Talk, der Podcast über Markenverhalten und Markenidentität. Ich hoffe, Sie konnten heute wertvolle Einblicke gewinnen. Denken Sie dran, das Verhalten einer Marke ist der Schlüssel zu einer starken Marke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Bleiben Sie neugierig. Ihr Harald Sturm.